Talk mit Tees.
Ich koche nicht aufwendig. Die Leute denken immer, dass wir Spitzenköche zu Hause uns hinstellen und nur das Beste vom Besten für uns kochen und auch genießen. Nein! Wenn ich eine Bohrmaschine in der Hand halte oder habe, am liebsten würde ich das nehmen und auch in den Müll schmeißen. Ja, das bin ich nicht. Aber wenn du mir eine Tomate hinlegst, wenn du mir eine Tomate, Zitrone, Orange, irgendwas hinlegst, weil alles, was ich mit dem Produkt oder egal was das ist, eins bin, dann ist das meins.
Du hast von Hamburg
gleich
erzählt.
Gleich bin ich also einfach nur Gaga. Als wir 17, 18, 19 waren und in München in den Club gegangen sind und hast dann irgendwie so ein Mädel angesprochen und die dann gesagt hat, was machst du? Und du hast gesagt, du bist Koch, dann hat sie sich umgedreht und ist weitergegangen. Und mittlerweile, wenn du sagst, du bist Koch, dann, oh ja, schön, wo kochst du? Also ist schon hoch angesehen. Wer Mut hat, gewinnt meistens am Ende.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche gerne mit Menschen, die uns in ihrem Job Freude machen. Die will man natürlich auch näher kennenlernen dann. So wie mein Gast heute, Ali Güngemüş, bekannter Fernsehkoch, der in München zu Hause ist. Sehr lockerer Typ, der sehr ehrlich erzählt hat, auch über die Phase, als er einen Burnout hatte. Und sehr interessant, wie er dann von sich selbst aus in der Lage war, Dinge zu ändern, sodass es ihm wieder gut ging. Und er hatte eine schöne Erkenntnis, die er uns allen mitgeben kann in diesem sehr unterhaltsamen Talk. Und ich habe mich sehr gefreut auf den Moment, in dem ich ihn auf eine Schlagzeile ansprechen konnte, die sofort aufploppte, als ich ein bisschen zu ihm recherchiert habe, was in letzter Zeit so bei ihm los war. Und da hieß es dann, Ali Güngemüş patzt unter Zeitdruck. Warum? Das hört ihr jetzt in dieser Folge hier. Viel Spaß und guten Appetit mit Ali Güngemüş.
Ein Podcast von SWR 3.
Also, servus.
Hallo, servus, guten Morgen.
Servus, hier bei dir in der Heimat.
Ja.
Bei dir in der Heimat. Hast du heute Morgen schon was gemacht? Standst du heute Morgen schon in der Küche?
Nee, heute ist ja Sonntag. Sonntag habe ich geschlossen. Und erstmal, sonntags wird immer ausgeschlafen. Und dann stehe ich schön spät auf und trinke erstmal einen schönen Cappuccino.
Im Bett?
Nein, natürlich nicht. Dann wird auch mal schön die Frankfurter Allgemeine aufgemacht, gelesen.
Ja.
Das ist so für mich so ein Quality Time, ganz ehrlich. So die Stunde, die gehört mir und das genieße ich auch.
Magst du es im Bett zu essen, im Bett zu frühstücken?
Nein.
Ich hasse das.
Ich hasse das auch. Ich mag das auch nicht. Also ich bin dann auch einer, ich muss dann auch aufstehen. Ja? Manchmal stehe ich halt, keine Ahnung, um 7 bin ich dann schon wach. Die erste Waschmaschine läuft dann schon, ne? Die Wäsche wird dann aufgehängt.
Ja.
Und dann lege ich mich manchmal nochmal wieder ins Bett. Aber ich kann nicht im Bett essen und trinken, das mache ich nicht. Nee.
Alleine diese Brötchenkrümel, oder? Ja. Alleine das ja. Aber Frauen lieben das, Ali. Das weißt
so?
Du, hast du es noch nicht gemerkt?
ich habe noch nicht mitbekommen.
Die lieben das. Alleine die erste. Hab's heute Morgen wieder gehört. Wir hatten eine Freundin zu Besuch und die bekam ihren Kaffee, Cappuccino, was auch immer, im Bett. Für sie das Allergrößte.
Oh, ja, schön. Ja, läuft's bei ihr.
Ja, absolut, das läuft. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen heute. Und natürlich das, was du machst. Du hast auch gerade wieder was Neues rausgebracht. Mediterran. Man muss es ja deutscher sprechen. Den Mediterran Express,
ja.
Und du setzt ja genau da an, wo die meisten abzuholen sind. Nämlich bei Gerichten, die nicht so ewig lange dauern. Bei dir sind es 30 Minuten. In dem Fall auch mit wenig Zutaten. Nur 5 bis 7 Zutaten. Das klingt jetzt erstmal sehr gut. Ich habe auch gefunden in einem dieser Rezepte auch das Wort Prise. Und ich denke mal, Prise. Ich weiß, was eine Prise ist, so zwischen einer Fingerspitze.
Richtig.
Und da frage ich mich immer, kann ich ja gleich loswerden, dich die Frage.
Logisch.
Also diese Prise von dem Gewürz. Soll man das Gewürz rausschmecken? Oder nicht unbedingt, weil man sich ständig fragt, ist es genug, ist es zu wenig oder wird es am Ende zu viel?
Naja, es ist ja so, das geht ja auch, also es hat auch ein bisschen mit deinem persönlichen Geschmack zu tun, ne? Wenn du sagst, wenn du so eine Prise Curry, ja, Prise Salz, ne? Wenn du sagst, ich liebe Curry zum Beispiel, ja, dann machst du halt eine bisschen größere Prise Curry rein. Und beim Salz ist genauso, ne? Und es kommt immer drauf an, magst du es stärker oder magst du es weniger? Und deswegen lassen wir das so ein bisschen offen, ganz ehrlich, ja? Wir können natürlich auch sagen, okay, ein Espresso-Löffel oder ein Kaffeelöffel. Aber dann kann das auch zu dominant sein. Dann gibt es auch wieder welche, die sagen, es war mir zu viel Curry oder es war zu viel Salz. Also, das Kochen hat ja sehr viel mit Gefühl zu tun. Du musst ja auch, wenn du gerne kochst, musst du ja auch ein bisschen Affinität dazu haben oder solltest du haben. Und wenn du öfter kochst, dann weißt du auch, wie viel Prise Curry oder wie viel Prise Salz du da in das Gericht reingeben musst oder nicht.
Ja. So, und jetzt kommt aber die entscheidende Frage.
Ja.
30 Minuten,
ja.
Alle Zutaten schon komplett fertig geschnippelt, denn die meisten Kochbücher sagen, Gericht dauert 45 Minuten. Wenn ich aber in diesen 45 Minuten anfange, erst die Karotten zu schneiden, die Paprika zu machen, komme ich nie in 45 Minuten hin. Und das finde ich fies, denn vorher sagt kein Mensch, du musst alles bereits portionsfertig vorbereitet haben. Ab hier gelten die 45 Minuten.
Na, in den Rezepturen sind das schon Sachen drinnen, die man vorher vorbereitet. Also da steht ja zum Beispiel Oktopus, ja, wir haben ein Gericht mit Oktopus, der Oktopus ist zum Beispiel, steht da drauf, er ist schon gekocht. Du kannst in 30 Minuten nicht einen Oktopus kochen, das geht gar nicht.
Gut.
Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn das auch mal 35 Minuten dauert oder 40 Minuten dauert, ist ja auch,
es kommt egal.
Ja, je öfter du kochst, umso schneller wirst du auch und verstehst du auch Rezepturen viel schneller. Und es ist wirklich so, dass du die in 30 Minuten schon schaffst. Aber wenn einer gar nicht kocht, ja, und ein Rezept von mir jetzt kochen will und sagt, Ali, ich habe aber 35 Minuten gebraucht und das stimmt nicht, sag ich, mein Gott, dann hast du halt 5 Minuten mehr investiert.
Um die geht es mir auch nicht. Es geht um krasse Zeitabweichung.
Ja.
Und ich habe das, und zum Beispiel Kartoffelschälen ist dann nicht mehr drin. In den meisten, könnte ich wetten. Ich kriege das nie hin in diesen 45 Minuten.
Ja, cool, die Rezepte sind für 4 Personen, Kartoffeln, also sind vielleicht 6 bis 8 Kartoffeln. Also ein bisschen, man muss ein bisschen mathematisch da vorgehen. Nein, aber im Grunde ist es ja so, 5 bis 7 frische Zutaten sind es, also frische Zutaten.
Ja.
Ich koche nicht aufwendig. Die Leute denken immer, dass wir Spitzenköche zu Hause uns hinstellen und nur das Beste vom Besten für uns kochen und auch genießen. Nein. Überhaupt gar nicht. Soll ich dir sagen, was ich gestern Abend mir gemacht habe?
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe Rucola-Salat zu Hause gehabt. Rucola-Salat, Parmesan habe ich immer zu Hause.
Ja.
Parmesan, Rucola und dann habe ich einen Joghurt gehabt. Ich habe so einen Joghurt mit Parmesan vermischt, bisschen geschmolzene Tomaten, Rucola-Salat dazu, fertig. Und gutes Öl. Ein bisschen sehr frische Zitronensaft oben drüber. Das hat mir gereicht.
Das hält aber nicht vor. Da bist du um 22 Uhr wieder hungrig.
Nee. Ich esse einmal am Tag. Und richtig. Ja.
Nicht nur ein einziges Mal
jetzt
am
esse,
Tag.
Ich esse
das ist total ungesund. Das weißt du, ne?
Ist das so?
Einmal am Tag essen?
Einmal am Tag, richtig. Aber da esse ich auch alles. Und dann ist es aber mal so, wenn ich mal viel gearbeitet habe und nach Hause komme, so nachts, so, sagen wir mal so um 0 Uhr, und noch Hunger habe, dann esse ich meistens noch ein Skier oder einen Joghurt, fettarm, ein bisschen Blaubeeren dazu, 2, 3 Nüsse dazu und fertig. Und dann gehe ich ins Bett. Das reicht mir. Man denkt immer dann, ich habe für mich herausgefunden, ich kann besser schlafen, wenn der Magen nicht voll ist.
Das gilt für alle, glaube ich.
Ja, ist so, gell?
Ja, definitiv. Der Magen darf auf keinen Fall voll sein. Und dann heißt es aber auch immer, Salat abends sei nicht so gut. Das könne der Körper nicht so gut verarbeiten mehr.
Sagt man. Ja. Aber ich glaube, es hat ein bisschen auch was damit zu tun, ob du daran gewohnt bist oder nicht. Also wenn du das öfter gemacht hast in der Vergangenheit, ja, oder immer wieder machst, dann gewöhnt sich auch dein Magen-Darm-Extrakt, sage ich jetzt mal, ist vorbereitet. Und das soll man ja zum Beispiel mit Kohlsorten ja genauso nicht machen. Ja. Aber ich glaube, wenn man das öfter isst, dann ist der Körper, hat sich daran gewohnt und dann kann man das auch, glaube ich, machen. Also mir macht das nichts aus, sagen wir mal so.
Zum Anfang wählen wir mal 3 Gerichte aus. Es ist ja wirklich bunte Küche bei dir. Frankreich, Italien, Griechenland, Türkei, alles ist vertreten. So, lass uns mal wirklich das Einfachste aus deinem Kochbuch. Wir wollen ja auch Menschen immer zum Kochen bringen.
Ja.
Das ist ja das Tolle. Mhm. Nehmen wir mal so das Einfachste. Also eine Suppe, eine Hauptspeise vegetarisch und ein Dessert. Welche Suppe nehmen wir? Aus diesem Buch.
Ich würde mal sagen, wir nehmen die Auberginen-Tomatensuppe.
Ich hole das Buch nur.
Oder im Sommer könnten wir zum Beispiel jetzt auch die kalte Gurkensuppe nehmen. Das ist auch super.
Kalte Gurkensuppe. Da bin ich immer komischerweise skeptisch.
Warum?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, wegen kalte
Suppe. Du bist skeptisch und weißt nicht, warum?
Ich sag dir, warum.
Ja.
Ich war mal in Großbritannien, ich war mal in England. Und da waren wir zu Besuch bei so einer Gesellschaft mittags. So schön im Garten wurde aufgetischt. Und es gab eine kalte Brennnesselsuppe. Und die war so widerlich, dass ich mich jedes Mal quasi übergeben musste. Und ich habe dann immer einen Löffel und mir war es so peinlich zu sagen, dass ich es nicht mag. Heute denke ich, wie kann das sein? Aber ich war, als Jugendlicher war es mir unangenehm. Und ich habe also das gelöffelt und sofort immer so einen Apfelsaft nachgeschoben. Ein Löffel Brennnesselsuppe, ein Apfelsaft. Das, und seitdem, glaube ich, habe ich ein kalte Suppentrauma.
Ja, aber ich glaub auch, dass du so ein Trauma hast. Weil kalte Suppen, wenn es so richtig warm ist, heiß ist draußen, so über 30 Grad, so eine kalte Gurken-Melonensuppe oder so ein Gurken-Avocado-Suppe, schön vielleicht noch ein paar Tomaten dazu und so ein Crostini. Das kann schon sehr gut schmecken. Und vor allem, was Kaltes tut auch dem Körper gut, ne? So ist es nicht.
Ja, aber nicht, wenn es warm ist. Dann verbraucht der Körper doch so viel Energie. Deswegen sollen wir auch kein kaltes Wasser trinken, sondern wir sollen lauwarmes Wasser trinken, weil der Körper sonst zu viel arbeiten muss.
Jetzt kommst du jetzt von der gesunden Schiene. Aber ich,
stimmt, wir reden ja über Essen und nicht über Gesundheit.
Ich sage mal ganz ehrlich, wir reden über Essen. Und Essen soll man immer das, was einem schmeckt. Ja. Es ist halt einfach nun mal so.
Kalte Gurkensuppe ist geborgen.
Kalte Gurkensuppe. Dann würde ich zum Beispiel danach so einen Ziegenkäse machen. Ich esse das sehr gerne vegetarisch. Ne? Ziegenkäse mit so einem Dattelkonfit, ein bisschen geschmolzene Tomaten, das finde ich auch immer super. Dann im Hauptgang würde ich einen Fisch machen, eine schöne Dorade. Und als Dessert würde ich den Rhabarber machen. Dann passt das ja, dann passt ja. Oder halt zum Beispiel den Pfirsich. Ich liebe auch Pfirsich.
Ist Rhabarber schwer zu machen eigentlich, weil der ja von sich aus relativ ungenießbar ist und dieses bittere, stumpfe Gefühl hat. Da muss ja immer sehr viel Zucker rein. Wie kriegen wir Rhabarber schön, ohne zu viel Zucker zu nehmen?
Naja gut, Rhabarber selber ist ja sehr sauer. Ne? Du brauchst schon ein bisschen Zucker, so ist es nicht.
Also Geht gar nicht.
Wenn einer, sage ich jetzt mal, dann würde ich, also Rhabarber hat sehr viel Vitamin C, das wissen die wenigsten, das ist auch sehr gesund. Wenn einer sagt, okay, ich möchte Rhabarber essen, aber wirklich wenig Zucker verwenden, dann würde ich aber den Rhabarber zum Beispiel ganz klein schneiden, ein bisschen einsalzen, ganz wenig Zucker dazu, einfach so mal eine halbe Stunde ziehen lassen, mit frischen Erdbeeren vermischen, ein paar Tomaten dazu geben und das Ganze mit Rucola-Salat, dann kannst du auch als, ne, nicht als herzhaft essen, geht auch. Und sonst kann man, okay, dann nehmen wir Rhabarber raus, dann holen wir uns, machen wir Pfirsich, ist auch schön. Ich liebe Pfirsiche.
Pfirsiche. Die du aus deiner Heimat wahrscheinlich kennst, da sind sie bei euch im Garten gewachsen bestimmt, oder?
Ja, Pfirsiche. Wir sind rausgegangen als Kind und gleich vom Baum gepflückt und gewaschen und gegessen, also nichts gespritzt, alles schön bio, war schon toll, ja.
Ja, du hast in einer Bio-Landschaft gelebt im Prinzip. Obwohl, wie lange hast du dort gelebt? Du hast ja dein Restaurant auch benannt nach deinem Heimatort. Ja. Ich traue mich mal, das nicht auszusprechen. Pagot,
ja.
In Ostanatolien.
In Ostanatolien. Pagot ist ein kleines Dorf, besteht aus, damals waren das 6, 8 Lehmhäusern. Ja. Ganz einfach, ganz primitiv. Ich habe eine tolle Kindheit gehabt, ganz ehrlich. Wir haben nichts, also wirklich kaum was gehabt. Und das, was wir hatten, war da und wir haben uns halt, sag ich jetzt mal, gesund ernährt. Wir als Kinder mussten wir irgendwie basteln, damit wir Spielzeuge haben. Wenn es uns langweilig war, sind wir dann irgendwie in den Garten gegangen, haben der Mama beim Tomatenpflücken geholfen. Also lauter so Sachen, die halt dann, ja, du hast ja nicht so viel Möglichkeit. Wir haben kein Fernseher gehabt, kein Handy, sowas gab es damals nicht. Und auf das bin ich aber auch stolz. Ich bin wirklich stolz drauf, dass ich das kennenlernen durfte, weil wir leben in Deutschland, in einem sehr reichen Land und uns geht's allen gut und es ist immer gut, wenn du immer ein bisschen Demut in dir hast, wenn du weißt, okay, Junge, du hast das auch anders gesehen und erlebt und gelebt. Und wenn ich auch jetzt, ich bin immer einmal im Jahr dort in Ostanatolien, weil meine Eltern überwiegend dort leben.
Im Sommer oder wann fährst du?
Im Sommer, ja klar. Immer im Sommer. 35, 38 Grad ist, ja, immer im Sommer, ja. Und wenn ich dann immer noch da ist immer noch, du siehst immer noch sehr viel Armut und das erdet einen, das ist gut so, ja.
Deine Eltern leben in dem gleichen Haus noch, in dem du aufgewachsen bist?
Nee, mittlerweile sind sie dann in die Stadt gezogen, also ja, sagen wir mal so 2 Kilometer weg von Pagot und da haben sie sich ein kleines Häuschen gebaut, also auch gar einfaches, ne? Ja. Und da leben sie ja.
Ich frage mich jetzt wirklich, ob Kinder heute in Deutschland so glücklich noch aufwachsen können wie ihr damals.
Ich glaube auf dem Land schon noch. Ja, ich glaube schon auf dem Land. Klar, also die Zeiten haben sich ja auch geändert. Auch dort hat sich, also auch dort ist mittlerweile Internet und Handy und alles angekommen oder ist da.
Na klar, und Schulstress und Hobbys und von A nach B fahren und das ist ja alles nicht mehr entspannt, wie man das früher kannte.
Früher hast du dann Schulranzen genommen und bist dann selber zu Fuß in die Schule gegangen. Und mittlerweile wird ja jedes Kind ja gefahren, mehr oder weniger. Ist ja auch alles in Ordnung so, aber ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt und ich glaube schon, dass man das auch in Deutschland haben kann, aber klar, die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage will ja jedes Kind, ja mittlerweile hat ja fast jedes Kind ein Handy und alles.
Ja. Zeiten ändern sich, wir gehen mit den Zeiten, alles
ja,
cool.
Also, sonst gehen wir.
Habt ihr auch Nutzvieh gehabt bei euch?
Ja, haben wir auch gehabt. Wir haben Kühe gehabt, also Tierkühe gehabt, wir haben Pferde gehabt, wir haben Esel gehabt, wir haben Lämmer gehabt, Ziegen gehabt, Hühner gehabt. Also jetzt nicht eine Riesenmenge, wir waren auch Selbstversorger.
Okay.
Ja, und,
also es gab viel Fleisch. Fleisch war ganz wichtig?
Nee, es gab kaum Fleisch. Überhaupt gar kein Fleisch eigentlich. Sehr wenig Fleisch. Fleisch war, also die Tiere haben ja, die Kuh hat ja Milch abgegeben, Mama hat immer daraus Käse gemacht, Butter gemacht und solche Sachen. Mhm. Also wir haben eigentlich sehr wenig Fleisch gegessen. Wir haben überhaupt nichts geschlachtet. Nur wenn es ganz wirklich an ganz besonderen Tagen, lass mal vielleicht ein, zweimal im Jahr sein, ja.
Oh.
Ja, ja. Also wir haben jetzt auch wir haben 3-4 Ziegen gehabt. Wir haben jetzt keine 300 Ziegen gehabt, so ungefähr, ne. Und Mama hat die Milch gebraucht, ne. Ja.
Das Haus gibt's aber noch, in dem du aufgewachsen bist. Also
nee,
das gibt es nicht mehr.
Nein, das gibt's nicht mehr. Also das Dorf gibt's noch, da leben noch zwei Familien. Aber das war so wirklich so ein ganz einfaches Haus, so ein Lehmhaus. Und das ist irgendwann mal zusammengestürzt, ja.
Habt ihr auch viele Schlangen gehabt bei euch? Denn ich hab neulich mit einer Bekannten gesprochen, die ist in Anatolien, vielleicht sogar Ostanatolien, weiß ich nicht, aufgewachsen.
Ja.
Und sie erzählte von unglaublich vielen Schlangen und sogar Skorpionen.
Ja, 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 das haben wir. Wir haben sehr viele Schlangen. Ne? Als Kinder haben wir schon, also ich habe ja sowieso so eine Schlangenphobie.
Ach so.
Ja, ja, ja. Oh, für mich ist das, wenn eine Schlange hier wäre, würde ich aufstehen und
Obwohl
abbauen.
Du damit aufgewachsen bist.
Ja, aber trotzdem, also, da hast du ja auch Angst. Ne? Ich habe Angst gehabt vor Schlangen. Es ist nach wie vor so. Also wir waren auch, vorletztes Jahr waren wir in den USA zum Beispiel, haben unseren Roadtrip gemacht. Und da waren wir in den Everglades und da waren wir auf so, in so einem Gebiet, da waren sehr viele Schlangen und das kann ich nicht sehen. Ich weiß nicht, Schlangen da, also vor Spinnen habe ich weniger Angst, aber vor Schlangen extrem.
Bei ihr war es umgekehrt, vor Schlangen hat sie keine Angst, aber vor Spinnen komischerweise. Und sie schaut auch heute noch, die lebt seit 100 Jahren in Deutschland, also wirklich seit Ewigkeiten, aber auch heute, wenn sie mal wandern geht und dann die Schuhe hat sie ein paar Tage nicht benutzt, guckt immer in die Schuhe noch, ob da Skorpione drin sind.
Okay, wow.
Aber das hattet ihr nicht das Problem.
Nee, also Skorpione
habe ich nicht.
Nee, aber wir haben sehr viele Schlangen gehabt, ja. Mhm. Auch große Schlangen, ja.
Witzig. Ihr seid dann nach Deutschland gezogen, irgendwann. Dein Vater, der war schon lange in Deutschland gewesen und hat euch aber nach 20 Jahren erst nachgeholt.
Ja.
Warum so spät eigentlich?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Nein. Er wollte gar nicht, also die erste Generation, die haben ja so gedacht, wir gehen nach Deutschland, wir arbeiten 2, 3, 4, 5 Jahre und dann sparen wir uns ein bisschen Geld und gehen dann zurück nach Hause und machen da irgendwas mit den Ersparnissen. Und deswegen hat mein Vater zum Beispiel auch nie einen Führerschein gemacht. Mein Vater hat keinen Führerschein. Ja. Und das war zum Beispiel später, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, war schon mühsam, wenn wir einkaufen gegangen sind, alles geschleppt und so weiter. Da habe ich gesagt, Papa, wieso hast du keinen Führerschein gemacht? Da hat er gesagt, ja, ich wollte nie hier bleiben. Ich wollte eigentlich zu euch zurückkommen und ich wollte nur 5 Jahre in Deutschland bleiben und deswegen habe ich auch keinen Führerschein gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, das Geld spare ich mir lieber.
Und den braucht man auch bei euch nicht, den Führerschein? Oder fahren da alle
ohne Führerschein? Keine Ahnung. Die haben alle Pferde, reiten auf Eseln. Keine Ahnung, früher war das so. Und dann aus den 5 Jahren sind 10 geworden, irgendwann 15, irgendwann 20. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, ich werde auch nicht mehr zurückgehen. Und dann hat meine Mutter schon Druck gemacht. Sie hat gesagt, ja, also entweder du kommst jetzt für immer zurück.
Ja.
Aber so geht es nicht weiter. Ich bin alleine hier mit den Kindern und auch mit dem Ganzen hier, mit dem Landwirtschaftlichen, was wir hier da noch zu tun haben. Oder wir kommen zu dir. Also so will sie es nicht. Und dann hat die Mama war die treibende Kraft, die hat dann Druck gemacht und hat er dann nachgegeben. Na, für ihn war das doch entspannt. Der hat ja hier mehr oder weniger so ein Junggesellenleben gehabt. War doch schön wahrscheinlich.
Für deinen Vater?
Ja, für meinen Vater, ja klar.
Nur deine Mutter hatte...
Meine Mutter hat die meiste Arbeit gehabt. Ja.
Okay.
Ja gut, er war auch fleißig. Mein Vater ist wirklich mein Vorbild. Er hat immer fleißig, immer sehr viel gearbeitet, immer sehr gut auf uns eingeredet. Ein sehr liberaler, herzlicher, sozialer Mensch, ja.
Wir können uns das ja heute gar nicht vorstellen, wenn man quasi ohne den Vater aufwächst. Also der war ja die meiste Zeit in Deutschland.
Der war die meiste Zeit in Deutschland, ja.
Wie sehr hast du ihn auch vermisst? Auch wenn es Normalität war, irgendwann sicherlich.
Ja, das war schon so, das war... Also wenn er einmal im Jahr da war, war das für uns... das, was du nicht kennst, vermisst du ja nicht. Ne? Mhm. Und wir wussten, okay, Papa kommt jetzt im August, er ist 4 Wochen bei uns. Und dann war das für uns natürlich Freudensprünge. Und das Tolle war, er hat immer uns Gummibärchen mitgebracht, Schokoladen mitgebracht und so weiter. Aber das Schlimme war, wenn er dann gegangen ist. Und dann so also noch ein paar Monate später, wenn dann die... im Dorf die anderen Väter von den Kameraden, von den Freunden nach Hause kommen am Abend und du weißt ganz genau, dass dein Vater heute auch nicht kommen wird und gestern auch nicht gekommen ist und morgen auch nicht kommen wird. Das hat schon als Kind, das tut ja dann schon weh. Ne? Du vermisst es schon sehr sogar.
Was hat er mitgebracht? Gummibärchen hast du gerade erwähnt.
Gummibärchen? Wir haben ja auf dem Land gelebt. Ja, klar, also es war 10 Kilometer weg von Stadtmitte und wir haben auch keinen Kiosk und so weiter gehabt. Und wir kannten auch Gummibärchen nicht. Und er hat immer die Milka-Schokolade mitgebracht aus Deutschland mit der glücklichen Kuh. Und das war für uns ein Weihnachten, Silvester, Ostern an einem Tag. Ja, es war schön. Ja.
Ist lila immer noch deine Lieblingsfarbe?
Nee, mittlerweile esse ich nicht mehr so viel Schokolade, weil ich da ein bisschen allergisch bin, ja.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Dunkelblau, Navy Blue, ja. Wie man sieht. Mhm. Und ich mag so schon.
Also die Hose, die du anhast, die ist schon sehr, 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 sehr dunkelblau.
Ja, dunkelblau.
Also schon, ja.
Und sonst, ich mag schon so hellblau mag ich, grün mag ich, rot mag ich. Also ich ziehe mich da schon sehr farbenfroh an. Ich mag das einfach, weil das Farbe gibt mir so viel Energie. Also es ist so, nur in schwarz rumlaufen, das ist mir mehr zu triest, ja.
Ich hätte gedacht, dass rot, gelb, pink mehr Energie gibt als dunkles Blau. Ich finde, dunkles Blau wirkt so ruhig und so tief, aber es wirkt gar nicht so lebendig.
Aber es ist elegant.
Elegant auf jeden Fall.
Wie ein Diamant. Nein. Nee. Ich trage auch, wie gesagt, ich trage auch andere Farben. So ist es nicht, ja.
Wie ein Diamant. Du bist gerade wie ein Shakespeare-Darsteller. Hast du die linke Hand in den Himmel gereckt? Hast du Ali zitiert? Ja. Sag noch ganz kurz, wann war der Punkt aber gekommen, wo ihr umgezogen seid? Also, ihr habt ja jahrelang so da gelebt und es war auch sehr idyllisch und auch ganz schön. Aber irgendwann gab es ja auch wirklich den Moment, diese Entscheidung zu treffen. Das ist ja eine total krasse Entscheidung eigentlich.
Ende 86 sind wir nach Deutschland. Aber also wir waren ja in der Entscheidungs, sag ich jetzt mal, Findung oder bei der Entscheidung waren wir ja gar nicht dabei. Irgendwann hieß es dann, wir haben draußen gespielt, dann hat die Mama gesagt, komm, wir müssen jetzt zum Fotografen, wir müssen ein Foto machen für Reisepass. Und ich dachte, Reisepass, was ist das? Wo wollen wir denn überhaupt hin? Und das hat sich dann, irgendwann haben sie dann gesagt, ja, weißt du es nicht? Ich so, nö. Ja, wir gehen nach Deutschland zu Papa und so. Und dann habe ich das irgendwann dann realisiert. Und dann ging das alles auch ganz schnell. Innerhalb 3, 4, 5 Wochen waren wir schon in Istanbul.
Gab auch keine Begründung von der Mutter. Warum jetzt?
Ja, gut, also,
Vater vermisst.
Das kannst du dir als 10-Jähriger irgendwann dann auch schon, sag ich jetzt mal, weißt du dann schon Bescheid. Und dann weißt du auch, okay, dann haben sie schon gesagt, ja, wir gehen nach Deutschland und zu Papa.
Wie war Deutschland für dich? Also ja erstmal ein ganz anderes Klima.
Kalt war Deutschland.
War das okay?
Ja, Dezember.
Oh Gott, im Dezember.
Dezember, eiskalt. Weiß ich noch ganz genau. Uhrzeittechnisch müsste zwischen 17 und 18 Uhr gewesen sein. Dunkel, es hat geregnet. Das war Deutschland. Also mein erster Ding. Und dann nur aus dem Auto nur rausgeschaut und einfach geguckt. So, es war ja als Neuland für uns, ne? Am nächsten Tag dann aufgewacht, geschaut und erstmal die ersten 10 Tage gar nicht rausgetraut, weil du sprichst ja kein Deutsch. Mhm. Ja. Und die Schwester hatte aber schon einen deutsch-türkischen Übersetzungsbuch, glaube ich, oder keine Ahnung, wie man das
nennt. Ah, ja, okay, ein kleines Lexikon.
So ein Lexikon, deutsch-türkisch. Ja, genau. Das hat sie dann schon organisiert gehabt, aber erstmal einfach damit klarkommen, erstmal die Eindrücke verarbeiten. Das stand im Vordergrund.
Wann hat sich abgezeichnet, dass du mal Koch werden würdest? Wie früh war das?
Ja, das hat sich eigentlich, ich wollte ja gar nicht Koch werden. Also die Frage wird mit mir natürlich immer wieder gestellt. Also in der Hauptschule, in der Hauptschule in der 8. und auch in der 9. Klasse hatten wir einen Hauswirtschaftsunterricht. Mhm. Und da haben wir jede Woche gekocht, ne? Ganz einfach sagen, Spaghetti Bolognese oder gab es keine Ahnung, was gab es noch. Oder manchmal haben wir auch so Biskuitrolle, irgendwas gebacken. Und da habe ich schon gemerkt, das liegt mir. Ich habe Spaß gehabt. Ich habe das, manche Schulkameraden haben da irgendwie nur Blödsinn gemacht, aber ich mochte das nicht, weil ich habe immer gesagt, wir müssen Respekt vor Lebensmitteln haben. Und das hat mir von Anfang an gleich Spaß gemacht, aber trotzdem wollte ich nicht Koch werden.
Und du hast als junger Kerl schon gesagt, wir müssen Respekt vor Lebensmitteln haben.
Ja. Das wurde aber auch von zu Hause mitgegeben. Also man hat mal gesagt, okay, also wir leben von Lebensmitteln, wir ernähren uns und wir dürfen jetzt nicht irgendwie sehr salopp damit umgehen. Und wenn ich dann so Leute gesehen habe, wenn wir Spaghetti gekocht haben, haben sie Spaghetti genommen und an die Decke geschmissen. Oder wenn es klebt, dann ist es perfekt gekocht und so. Das fand ich immer ein bisschen, das fand ich doof, ganz ehrlich, das mochte ich nicht. Ja. Da habe ich auch nie mitgemacht. Und dann habe ich meine Prüfung darin gemacht, also beim Hauswirtschaftsunterricht, Qualifikation. Und das habe ich sehr gut bestanden. Und habe gesagt, okay, ich habe da so eine Affinität. Aber irgendwann, eigentlich kam es, bin ich zufällig Koch geworden, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich Freund von mir, der Josef, der hat schon als Koch gelernt gehabt. Dann hat gesagt, Ali, wir suchen Azubis. Was machst du, wenn du fertig bist mit der Schule? Ich so, keine Ahnung.
Aber du wolltest was werden? Weil du sagtest, du wolltest kein Koch werden, aber was wolltest du?
Ja, ich habe mich...
Außer Fußballprofi natürlich.
Nein, das auch nicht, das wusste ich auch. So viel Talent habe ich dann doch nicht. Ich wollte Einzelhandelskaufmann werden, weil bei uns das Geld immer knapp war in der Familie. Es war immer knapp. Und ich habe immer von den anderen gehört, wenn du als Einzelhandelskaufmann in die Lehre gehst, verdienst du schon in der Ausbildung sehr gut. Und da habe ich mich beworben bei Saturn Hansa, weiß noch ganz genau, und da haben sie mir eine Absage erteilt, dann war die zweite Bewerbung. Und dann habe ich gesagt, haben die auch gesagt, als Drucker verdient man auch gut.
Als Drucker?
Drucker, ja.
Aha, okay.
Da habe ich auch eine Bewerbung geschrieben und dann wurde ich da eingeladen. Aber das war überhaupt nicht meins. Also ich bin ja so ein ästhetischer Mensch. Ne? Mir ist wichtig, ich bin auch so ein detailbesessener Mensch. Das war überhaupt nicht meins. Es hat nach Farbe, nach Lack gerochen. Der Meister, der mir, sag ich jetzt mal, die Betriebsstätte angeschaut hat oder mit mir angeschaut hat, der war von oben bis unten nur in Farbe und Lack und so. Habe ich gesagt, das ist nicht meins. Und dann bin ich damals ins Wirtshaus am Rosengarten gegangen und da war der Küchenchef mir sehr sympathisch, der Michael Kühn. Und da hat er gesagt, ja, lass uns mal starten. Und so bin ich dann zufällig da reingerutscht.
Du bist wirklich dann weltweit der erste Sternekoch mit türkischen Wurzeln geworden.
War ich damals, ja. Mhm.
Damals wurdest du es auf jeden Fall. Wie funktioniert das? Also geht es nur, wenn man sehr ehrgeizig ist zum Beispiel?
Nee,
wenn man einen Plan hat zum Beispiel? Oder kriegt man einen Stern, wenn man sich treiben lässt?
Nee, ich glaube, das ist so ein innerer Prozess, ne? Das ist ja so, also erstmal musst du Leidenschaft haben für das, was du tust. Wie du jetzt deinen Job machst, mache ich meinen Job wahrscheinlich sehr gut und du deins sehr, sehr gut. Leidenschaft, Spaß, Disziplin, das ist wichtig. Wir auch Vision haben, Ziele haben und was wichtig ist auch, gehört auch sehr viel Mut dazu, ne? Also das ist, finde ich, enorm wichtig. Und wenn du auch noch ein bisschen Talent hast, wenn du dir auch, sage ich jetzt mal, nicht sagst, okay, jetzt habe ich aber 8 Stunden gearbeitet, jetzt muss ich aber nach Hause, weil mein Dienst ist jetzt Schluss, weiß ich nicht, ob du dann viel erreichst. Also du musst Ziele haben und das können auch kleine Ziele sein, das können auch große Ziele sein, das können auch Etappenziele sein. Und wichtig ist, dass du an dich glaubst und das durchziehst. Und ich wollte eigentlich, sagen wir mal so, mein primärer Ziel war auch nicht irgendwie den Stern zu erkochen, sondern ich bin damals von München nach Hamburg gezogen, um mich selbstständig zu machen. Und ich wollte mit dem Restaurant dort in Hamburg, ein tolles Restaurant direkt an der Elbe, wollte ich nicht pleite gehen. Ich wollte nicht das Restaurant wieder nach 3, 4, 5 Monaten zuschließen. Deswegen war das Wirtschaftliche, das war für mich, stand immer wirklich am Anfang im Vordergrund.
Ja.
Und es hat sich, sag ich jetzt mal, es ist immer besser gelaufen. Jeder Monat war besser und die Gäste kamen immer wieder. Dann habe ich gesagt, okay, das sieht sehr gut aus. Und dann ist natürlich, das gibt dir auch so, du hast auch Glückshormone und du bist auch glücklich und sagst, okay, das funktioniert. Und dann legst du immer noch einen drauf, Und irgendwann kommt dann jemand, sag ich jetzt mal, von Michelin und gibt dir den Stern. Dann weißt du, okay, du hast jetzt das erreicht. Aber das war nicht so, wenn ich gesagt hätte, ich will jetzt von Anfang an unbedingt den Stern haben, glaube ich, das wäre nicht gut gegangen. Stabil, das Fundament, ich wollte erstmal stabil, dass das Fundament einfach stabil steht. Ich bin ja selbstständig und wenn ich selbstständig bin und ich habe ja kein Finanzieren, noch kein Hotel hinter mir.
Aber du hast das Gehen in dir oder dieses Unternehmergehen. Denn ich finde das immer so unglaublich mutig, wenn
der
man
Wille.
Zehntausende Euro investieren muss, um so ein Ding erstmal aufzubauen.
100.000.
Ja, 100.000 aufbauen muss. Man muss Kredite aufnehmen. Wenn das schief läuft, dann hast du ein Jahr später, hast du einfach ein paar Tausend, zigtausend, 100.000 Schulden, von denen man erstmal wieder runterkommen muss. Mir macht so ein Gedanke Angst. Ich habe aber auch kein Unternehmergehen.
Ja, also das war auch unter anderem auch mein Gedanke. Ich habe gesagt, okay, ich habe mich damals mit 27 selbstständig gemacht und ich habe gesagt, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann habe ich Schulden wahrscheinlich dann, ne, wenn ich dann zusperren muss. Aber dann bin ich immer noch vielleicht in 2, 3 Jahren immer noch 29, 30, da kann ich immer noch irgendwo als Küchenchef arbeiten und meine Schulden abbezahlen. Also du machst ja auf
Du machst aber man so muss ja auch gleichzeitig, Gedanken, ja? Man muss ja auch, ja, ich mache mir Gedanken, aber man muss ja doch gleichzeitig auch leben. Man kann ja nicht jeden Monat einfach mal 2000 Euro locker wegsparen.
Naja,
geht ja, ja nicht.
Ja, ja.
Oder also ich, nicht als Küchenchef,
ja,
oder?
Ich glaube, ja, am Ende ist es ja wurscht, du kannst ja drehen, wie du willst. Ich glaube, am Ende ist es so, wenn du wirklich willst, wenn der Wille wirklich stark ist und wenn du auch ein bisschen Mut hast, wer Mut hat, gewinnt meistens am Ende. Ist wirklich so.
Heißt es?
Ja, heißt es, sag ja. Ich. Bei mir ist es toi, 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 ich klopfe mal ein bisschen auf dem Holz. Ich habe was das Wirtschaftliche, was dieses Unternehmergehen angeht, habe ich alles, was ich bis jetzt angepackt habe, ist bis jetzt sehr gut gelaufen, weil ich hänge mich da auch richtig rein. Also ich lasse da irgendwie nicht irgendwie, ich überlasse es nicht dem Zufall.
Mhm. Wann war denn der Punkt, als du dein eigenes Restaurant wolltest? Weil das ist ja nochmal ein großer Schritt. Wann kam dieser Punkt?
Das war auch so ein bisschen, die Idee kam auch vom Papa. Eines Tages bin ich dann nach der Arbeit nach Hause und wir hatten da auf dem Tisch so einen Obstkorb und da habe ich die Orange genommen und habe dann die Orange schön filetiert. Ne, klassisch, wie man es halt so macht, ne, oben und unten abschneiden und dann mit dem Messer so schön rund die Schale runternehmen. Ja. Und da hat mein Vater mich so angeschaut und gesagt, oh, das sieht gut aus, der Koch macht dir Spaß, gell? So, ja, ich mach das sehr, sehr gerne. Also ich lieb's. Dann hat er gesagt, ja, aber ist doch schön, wenn du da Gas gibst, kannst du dich vielleicht irgendwann mal auch selbstständig machen. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also so, da war ich damals 15, 16, ja. Und eigentlich kam die Idee vom Papa, ja. Also der erste, ja, der hat das Wort hat in den Raum geworfen, sagen wir mal so, ja.
Konnte der dich unterstützen auch noch finanziell damals? Dass er gesagt hat, komm Junge, ich steig damit ein? Nein.
Nein. Ich habe das so gemacht, dass ich damals schon als Küchenchef in München gearbeitet habe. Da konnte ich mir auch bisschen was sparen. Und dann hat noch meine Mutter mir ein bisschen geholfen. Und mit dem Geld habe ich mich dann in Hamburg selbstständig gemacht, ja. So viel war das jetzt auch nicht. Also es ist, wir reden jetzt nicht von 100, 200.000, sondern ich habe damals nur 50.000 Euro gehabt. Zusammen, Mama hat ein bisschen was geholfen. Mhm. Ich habe ein bisschen was gespart gehabt. Das alles, was wir hatten, haben wir da reingesteckt, ja.
Trotzdem ist erstaunlich, dass es gibt schon türkische Spitzenköche, also auch männliche, aber gar nicht so viel. Gibt es mehr weibliche zum Beispiel bei euch in der türkischen Kultur?
Mehr weibliche kochen, Köche? Ja, aber also wenn wir so gucken, es ist ja wurscht, ob das jetzt in der türkischen Küche oder auch hier in Europa oder in Deutschland, die Spitzenköche, also wenn wir mal so gucken, die das professionell machen, sind es ja überwiegend schon Männer. Das sind schon Männer. Also klar gibt es auch Frauen und Damen und Köchinnen, was ich immer toll finde. Ja. Und auch in der Türkei ist es ja so, zu Hause kocht zwar die Frau, aber draußen in Restaurants sind es schon überwiegend Männer, die dort arbeiten, weil die wahrscheinlich, weiß ich nicht, also kochen ist in der Gastronomie.
Warum
ja, weil es ist schon sehr...
Sehr bossy muss man auch vielleicht. Man muss ja, sich auch sehr
nur
gut
das,
durchsetzen.
Sondern es ist schon auch anstrengend. Ne? Man muss schon sagen, auch körperlich ist es schon sehr. Es ist ja nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Also du musst schon enorm Druck aushalten. Und wenn du dann irgendwie in Restaurants arbeitest, wo 300, 400 Gäste jeden Abend da sitzen, du musst schon abliefern. Ne? Und da haben die Frauen uns Männern gegenüber so weit einen Vorteil, zum Beispiel in der Patisserie. Ja, also im Süßbereich oder zum Beispiel in der kalten Küche sind die viel besser, weil das viel smoother ist, das ist ein bisschen leichter, da können die kreativ sein. Das sind Frauen zum Beispiel, uns Männern, ja, haben mehr Vorteile, ja.
Ja, dass du aber Koch werden wolltest, wie war das angesehen? Also jetzt auch in deiner Familie und vor allem auch bei deinen Kumpels und so, war das ein...
Na, du wurdest, sagen wir mal so, das waren jetzt keine Freudensprünge in der Familie, ja. Ich habe bei niemandem gesehen, weder bei den Eltern noch bei den Geschwistern. Und die Geschwister haben mich eigentlich eher mehr oder weniger so ein bisschen so auf den Arm genommen. In Zukunft darfst du ja zu Hause kochen, Mama nicht mehr und so weiter.
Klar, gehört dazu.
Das gehört dazu und auch in der auch die Eltern und so weiter, die haben auch gesagt, ja, willst du wirklich Koch werden? Weil wir sind in Deutschland in einem tollen Laden, Industrieland und kannst auch Automechaniker werden, Elektriker werden und lauter solche Sachen, aber das war nicht meins. Also ich bin zum Beispiel auch handwerklich, ich kann das nicht. Also wenn ich eine Bohrmaschine in der Hand halte oder habe, was sehr selten, wirklich sehr, sehr selten vorkommt, das gibt mir gar nichts. Am liebsten würde ich das nehmen und auch in den Müll schmeißen, ja. Das bin ich nicht. Aber wenn du mir eine Tomate hinlegst, wenn du mir eine Tomate, Zitrone, Orange, irgendwas hinlegst, ich kann ganz anders damit umgehen, ja. Ich bin so ein, Ich brauche die Wärme, die Haptik. Ich bin so ein Mensch, ich muss es auch anfassen. Ich kann zum Beispiel auch nicht im Internet einkaufen. Ich habe noch nie eine Hose zum Beispiel, jetzt mal Hose, Socken, egal was, im Internet gekauft. Ich gehe mal hin, ich muss es berühren, ich muss es anfassen, ich muss es anziehen, ich muss es einfach mich im Spiegel angucken. Weil alles, was ich mit dem Produkt oder egal was es ist, eins bin, dann ist das meins.
Hm. Herrlich. Ja, keine Ahnung. Du hast von Hamburg erzählt.
Vielleicht bin ich einfach nur Gaga.
Ja, vielleicht sind wir alle einfach nur so ein bisschen Gaga.
Ein bisschen.
Also, vielleicht ist Gaga auch normal.
Kann auch sein, ja.
Ist dir das schon
aber
aufgefallen?
Aber was ist schon normal heutzutage?
Nix mehr. Du bist auf jeden Fall nach Hamburg gegangen. Mhm. Ist immer wieder so ganz spezielles Klientel. Und ich muss natürlich daran denken, dass du damals für den Film von Fatih Akin, Soul Kitchen, dass du den Birol Ünal, das hieß er, glaube ich.
Nee,
wie hieß er?
Lebt denn leider nicht mehr.
Er heißt Birol Ünal, hieß er. Das war ja so ein abgefahrener Typ. Ich habe den ja als Schauspieler geliebt. Fatih Akin hat mal erzählt, der ist ja auch verzweifelt an dem, auch weil du nie wusstest, ob der kommt oder nicht kommt. Oder dann ist er irgendwo in der Türkei und sagt, leck mich doch am Arsch, ich komme nicht. Ja, du kommst wohl. Oder haben sie sich gegenseitig beschimpft. Wunderbare Geschichten. Ein unglaublich irrer Typ, der vor ein paar Jahren gestorben ist.
Ja, leider.
Der auch teilweise, hieß es ja, auch dann auf der Straße lebte, unter der Brücke in Berlin. Also eine ganz tragische Existenz. Aber ein unglaublicher Typ, auch in Gegen die Wand war er auch mit dabei.
Gegen die Wand, toller Film.
Unglaublicher Typ, aber auch eben in Soul Kitchen, er war der Koch und du hast ihn beraten. Was erinnerst du noch von dieser Zusammenarbeit? Wie hast du den damals erlebt?
Also die Zusammenarbeit war, also es war so, eigentlich wollte Fatih, den ich sehr gut kenne, Fatih wollte den Film ja woanders drehen, in einem anderen Restaurant, Location. Da habe ich gesagt, du, warum machst du es nicht hier bei mir? Ist doch viel schöner.
Natürlich, es war genau in deinem Restaurant.
Genau, und dann hat er gesagt, ja stimmt, du hast recht, Ali. Dann hat er dann das dann bei uns gemacht. Dann irgendwann habe ich dann auch im Büro kennengelernt, wirklich ein großartiger Schauspieler. Ich finde immer so, ganz besondere Menschen sind auch in ihrer Persönlichkeit ganz anders, ganz crazy, ganz, also der war nicht so greifbar, der war so, es war manchmal so anstrengend, mit solchen Leuten zu arbeiten oder mit denen zu reden. Dann hat er gesagt, ja, weiß ich noch, wir hatten eine Mango da in der Küche, dann kam er und er hatte so ein Messer in der Hose, hat das Messer rausgezogen und hat gesagt, ich weiß doch, wie man eine Mango schält und das und die. Und dann ist die Mango runtergefallen und wir alle, Gott, hoffentlich macht er jetzt mit dem Messer nichts. Und also das war zum Beispiel eine Szene, wo da habe ich wirklich auf Angst bekommen. Ja, der war menschlich so, auf der einen Seite sehr, sehr lieb, sehr, sehr sozial, sehr, sehr nett. Und auf der anderen Seite, wenn er dann irgendwie, wenn das nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat, dann bist du auch gar nicht an den rangekommen. Dann musstest du erstmal den beruhigen und wieder raus. Ah, wie so ein kleines Kind, gell? Ja, aber das ist eine Persönlichkeit. Das ist, den musst du so akzeptieren, wie er ist. Ja. Du kannst solche Leute auch nicht ändern.
Hast du dicht gemacht für ein paar Wochen für die Dreharbeiten oder habt ihr abends gedreht? Nee, tagsüber gedreht und abends war das Restaurant in Betrieb?
Nee, ich habe da denen, das waren insgesamt 4 oder 5 Tage, die durften dann in der Nacht drehen, ja. Aber Schauspielerei ist schon ein Wahnsinn. Also ich weiß noch, ich glaube Peter Lohmeier hat da auch mitgespielt. Der Peter Lohmeier, der saß da Stunden auf unserem Stuhl und hat so vor sich hin meditiert und nichts, seine Rolle, ne, er war ja noch nicht dran. Und plötzlich sagt er, Fatih, Peter, du bist dran. Und der steht auf und geht hin, zack, 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 liefert ab und fertig. Und ich sage, wow, was für ein toller Schauspieler. Ne? Der sitzt da Stunden, eigentlich bist du ja müde oder kannst ja schlafen. Aber wenn es drauf ankommt, war er da. Und das finde ich stark. Also,
genauso hast du es dann auch in Servus Schwiegermutter gemacht, ne?
Ja, oh Gott, ja, das war mit Adnan Maral, ja, Servus Schwiegermutter. Ja, war so, Adnan und ich, wir hatten eine Grillsendung im bayerischen Fernsehen.
Habt ihr die nicht mehr?
Nee, die habe ich aber nicht mehr. Ich konnte das nicht mehr, weil ich einfach andere Projekte hatte.
Ja.
Er auch. Und die ist auch sehr gut, sehr erfolgreich gelaufen. Wir haben uns auch sehr gut verstanden. Und einmal haben wir gewettet und die Wette hat er verloren. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist dein Wetteinsatz? Dann hat er gesagt, ja, du darfst im nächsten Film kriegst eine kleine Rolle. Dann habe ich gesagt, okay. Dann dachte ich, okay, vergiss das. Und dann ruft er mich an und sagt, du Ali, es ist soweit, ich schicke dir deinen Text. Und ich so, was? Und da habe ich dann den Dr. Zirner gespielt, das weiß ich noch. Oh, der Dr. Zirner.
Ja, aber wie war das für dich? Was musstest du alles machen?
Na, ich habe den Arzt gespielt, sag jetzt mal, Adnans Schwiegersohn, er hat auf einmal eine Histaminallergie bekommen und ich musste dann schnell da helfen, nothelfen. Aber ich muss sagen, also Schauspielerei, das ist echt nicht meins, gell? Boah. Das ist schon, also brauchst du sehr viel Geduld. Also wer das kann, Respekt. Ich habe da, glaube ich, 10. Meine Rolle war nicht, ich glaube, nicht mal eine Minute, aber ich habe 10 Stunden war ich dort am Set. Ich habe gedacht, ich werde verrückt.
Ja, yeah, well, they don't pay you for acting, they pay you for waiting.
Heißt yeah, das ja, so in stimmt, Hollywood, aber da ist was dran.
Yeah, they pay you for waiting.
For waiting.
Okay, gut. Das war der einzige Einsatz dann.
Das reicht schon.
Als Schauspieler. Würdest du auch nicht wieder annehmen?
Nee. Ja, klar, so Werbefilmen und Marketingfilmen und so weiter, da kannst du, aber das läuft ja auch ganz anders. Aber so, vor so richtig, also ganz ehrlich, da habe ich riesen Respekt davor, wenn jemand vor so sehr guten Schauspielern, boah, das ist ein Künstler.
Wer ist dein Lieblingsschauspieler?
National oder international?
Ruhig mal national, außer Peter Lohmeier.
Moritz Bleibtreu finde ich klasse.
Bitte, Moritz Bleibtreu, der ja auch mitgespielt hat, ne?
Ja, der hat auch mitgespielt. Friedrich Lau finde ich klasse.
Ja, ja. Das ist auch eine Type.
Das sind so, die oder auch eben Elias Mbarek, den finde ich auch smart. Also so, ja. Ja. International bin ich ja schon zu Leonardo DiCaprio. Ja. So. Oder Robert De Niro, ich bin ein großer James Bond Fan zum Beispiel.
Du bist Bond Fan. Ja. Okay, welche Orte hast du schon besucht? Welche Drehorte von James Bond?
Ja, nur Istanbul.
Okay, zufällig.
Nein, ich bin nicht so ein Verrückter. Nein, aber ich gucke mir James Bond Filme sehr, sehr gerne an, weil ich einfach auch so, ja, diese Spion, ich interessiere mich auch sehr viel für Politik und so, ne? Und James Bond, der Spion und hin und her, das sind so, ich mag solche Filme, ja.
Und wie wird der Martini bei dir im Restaurant serviert? Gerührt
und nicht geschüttelt.
Gerührt und nicht geschüttelt. Was passiert, wenn man ihn schüttelt?
Weiß ich nicht, habe ich nicht.
Schmeckt der anders?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Das muss ja einen Grund haben.
Also ich trinke eigentlich mein Martini, immer Martini Bianco mit Eis und Zitrone. Herrlich, super Aperitif, ja.
Du hast ja auch die gute Zeit für Fernsehköche damals mitgenommen, also voll in der Welle, du warst mit dabei. Wie sieht es eigentlich heute aus? Also,
ich würde mal sagen, es ist noch mehr geworden, oder?
Es ist sogar noch mehr geworden.
Ist schon mehr geworden.
Ach was.
Ja, aber Kochen ist halt essentiell. Kochen gehört halt zu unserem Leben dazu und Kochen verbindet auch Kulturen. Kochen tut der Seele gut, gibt uns Energie, es ist unsere Nahrung. Und ich finde es gut, dass der Beruf Koch so hoch angesehen wird. Früher war das ja so, ich weiß nicht ja noch selber, als wir 17, 18, 19 waren und in München in den Club gegangen sind und hast dann irgendwie so ein Mädel angesprochen und die dann gesagt hat, was machst du? Und du hast gesagt, du bist Koch. Dann hat sie sich umgedreht und ist weitergegangen. Und mittlerweile, wenn du sagst, du bist Koch, dann, oh ja, schön, wo kochst du? Also es ist schon hoch angesehen, was ich gut finde. Und,
na klar, man wird wirklich auch durch die Fernsehpräsenz zum Star, was wiederum das Image für alle Köche prägt.
Definitiv.
Und alle Küchenchefs.
Naja, aber wir sind ja nicht einfach, also ich kann ja nur für mich reden, ich weiß ja nicht, wie die anderen Kollegen das sehen, aber ich habe ja nicht gesagt, ich will Fernsehkoch werden. Ich habe gesagt, ich werde Koch. Ne? Und was ich aber mittlerweile ein bisschen schade finde, ist, dass die jungen Köche mittlerweile sagen, ja, ich will Fernsehkoch werden. Und das ist ein falscher Ansatzpunkt. So, das ist der falsche Ansatz, sage ich jetzt mal, weil du musst ja auch, wenn du Fernsehkoch werden willst, musst du ja auch gut kochen können. Also das Fernsehen holt dich ja nicht umsonst rein, wenn du nicht kochen kannst. Es sei denn, du heißt Tim Melzer, okay, aber sonst. Ich liebe den Tim.
Kann der Tim gar nicht kochen?
Sagt er ja immer selber. Nee, also, Tim ist ein klasse Mensch. Ich mag ihn sehr.
Nein, also das Image des Kochs ist natürlich heute ein ganz großes. Inwiefern hat dir dennoch die Fernsehsendung geholfen, auch das Restaurant einfach auch besser zu füllen? Die Zeiten sind ja ohnehin für alle immer schwer.
Nein, das ist ja.
Aber hilft es schon?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, durch Fernsehen, durch Kochbücher, durch Social Media und so weiter, ist natürlich, sag ich jetzt mal, wächst die Popularität. Aber auf der anderen Seite kommen Gäste auch zu dir ins Restaurant, so ist es nicht. Aber auch der Druck wächst. Ne, der Druck ist dann auch enormer, ne? So ist es nicht, weil das merke ich ja immer wieder. Ich mache bei der Küchenschlacht ab und zu mit und dann sehe ich, wenn ich dann zu den Gästen gehe und sage, okay, dann schmeckt es Ihnen, schön, dass Sie da sind, ne? Guten Appetit, schmeckt es Ihnen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob Sie eine Runde weiter sind. Na, da siehst du zum Beispiel, dass die Leute auch schon mit einer großen Erwartung zu dir kommen. Oh. Ja, aber ist in Ordnung, so alles in Ordnung. Weil ich sage immer, wenn du im Fernsehen schlau daherredest und auch andere bewertest oder auch kritisierst, positiv oder negativ, dann, ne, kann das auch in deinem Laden mit dir passieren. Und deswegen ist es in Ordnung. Deswegen musst du immer, immer wieder jeden Tag zu dir sagen, ich mache meinen Job sehr, sehr gerne und schaue, dass meine Gäste auch zufrieden und glücklich sind.
Der Druck ist natürlich groß. Mhm. Ich habe neulich erst die Schlagzeile gelesen. Ali Güngemüs patzt unter Zeitdruck.
Ah, jetzt weiß ich auch, was du hinaus willst.
Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Schlagzeile gesehen. Ali Güngemüs patzt unter Zeitdruck. Ali, was ist passiert?
Ja, bin ich zeitlich nicht fertig geworden. Wir haben zwei Sekunden haben mir gefehlt. Mensch, zwei Sekunden.
Welche Sendung war das eigentlich?
Das war Grill den Hänsler.
Da das war Grill den Hänsler.
Das ist mir noch nie passiert. Ich bin schon bei 10 Jahren bei Grill den Hänsler dabei. Und Impro-Gang, das sind 9 Minuten. Und nach 9 Minuten muss der Gang halt serviert werden. 3 Teller, weil wir 3 Juroren haben. Und Ich habe gedacht, ich schaffe das, aber ich habe das dann nicht geschafft. Aber am Ende dann doch zu viele Komponenten, die wollte ich alle auf den Teller bringen und dann laufe ich, den ersten Teller kann ich noch abstellen, den zweiten gerade noch und der dritte musste hinfliegen und die ganze Lebensmittel fliegt, alles fliegen. Aber es war wahnsinnig. Das ganze Essen lag dann auf dem Boden. Ach, ja. Ich hab die Schlagzeile gar nicht gesehen, war echt.
Ja, irgendwo stand das, ja. Habe ich nur gelesen, ja. Als ich ein bisschen so zu Ali recherchiert habe, habe ich gesagt, Ali Güngemüs patzt unter Zeitdruck. Also das ist eigentlich das Erste, was aufploppt, wenn man deinen Namen eingibt.
Ja, ist das so? Muss ich mal selber gucken. Ja.
Das war zumindest vor einer Woche so.
Ja. Ja. Aber danach habe ich den Gang gegen Steffen Hensler gewonnen, das war gut.
Revanche. Da ist von dir so knallhart. Ja. In München hattest du mal ein Restaurant am Gärtnerplatz Theater, das hast du benannt, nach deinem Lieblingsviertel auch in Istanbul.
Ja, Peramese, ja.
Genau, Peramese.
Peramese.
Warum ist es dein Lieblingsviertel?
Weil, also Pera ist ein altes Stadtteil von Istanbul, wo alle Menschen aus verschiedenen, sag ich jetzt mal, Kulturkreisen, Religionen, also dort gibt es Synagogen, dort gibt es orthodoxe, ultraorthodoxe Kirche, da ist auch eine normale Kirche, Jamhäuser, Moscheen und so, wo alle wirklich miteinander sehr friedlich gelebt haben und immer noch leben, so ist es nicht. Und wo einfach also sehr viel Multikulti, auch die Schwulen-Szene, die lesbische Szene ist dort sehr aktiv, was ich immer gut finde. Also wo wirklich Rasse, Hautfarbe, keine Ahnung, Religion überhaupt gar keine Rolle spielt. Es ist sehr vielfältig dort und auch kulinarisch gibt es da tolle Restaurants, so gute Restaurants, weniger gute Restaurants, laute Musik. Also es ist so mein Leben, ich mag das halt einfach so.
Du brauchst doch schon Action.
Friedlich, schön miteinander, respektvoll umgehen. Das mag ich halt, ne? Das ist so meine Einstellung.
Ist aber ganz anders als München, natürlich.
Ne? Ja,
München auch, ist ja sehr beschaulich.
Wir sind auch in München, nicht in Istanbul.
Ich weiß, so ein großes Dorf. Ja. Was liegt dir denn eigentlich näher?
Ja, also sagen wir mal so, ich eher München, schon eher München mittlerweile. Gut, ich lebe auch viel länger jetzt in München. Aber ich liebe doch München, aber ich brauche mein Istanbul trotzdem alle 2-3 Monate.
Alle 2-3 Monate?
Ja.
Für wie lange? Gut. Für ein paar Tage?
Ja, ein paar Tage, nur 2 Tage.
Und dann ziehst du durch die Bars?
Nein, nicht nur die Bars. Ich gehe essen, ich gehe trinken, ich gehe auf den Fischmarkt. Also ich unterhalte mich mit Menschen. Morgens vorne schön im Café sitzen, die Leute beobachten. Das ist schön. Ja. Oder mit meinem Cousin mich unterhalten. Also irgendwie so immer irgendwas machen. Ja.
Was gibt es dort zum Beispiel zu essen, was man in Deutschland nie finden würde?
Ein sehr gutes Streetfood.
Ah, Streetfood.
Ja, Streetfood, ja, dieses Einfache war da und da ist es zum Beispiel, oder was auch gut ist zum Beispiel, es gibt so Restaurants, die nur Innereien anbieten.
Ja.
Ja, ich weiß, man mag das oder man mag das
nicht.
Klingt
jetzt erstmal komisch.
Oder zum Beispiel gibt es so bestimmte Läden, wo man einen super Döner essen kann, ja. Also, was ich aber super finde, ist dort viel lieber genieße, ist am Bosporus sitzen und einen schönen Fisch essen. Das finde ich klasse. Also das ist so für mich, das ist Lebensqualität. Das ist super, ja.
Das mag ich schon. Welchen Fisch?
Meistens Salzwasserfisch, kein Süßwasserfisch. Dorade oder je nachdem, was halt da ist, ja.
Ja. Was würdest du niemals essen?
Was ich niemals essen würde?
Gerade im asiatischen Bereich gibt es ich habe neulich erst mit jemandem gesprochen, mit Sebastian Klüssmann habe ich gesprochen, aus Gefragt gejagt, kennst du den?
Einer
der Jäger dort und der liebt es ja, neue Sachen auszuprobieren. Der hat ja als Prinzip wirklich, dass er in ein Restaurant geht, hat alles gegessen schon, wirklich, von Ochsenhoden bis was auch immer. Und gerade im asiatischen Raum gibt es natürlich so vieles zu entdecken und er probiert alles, der ist neugierig und liebt es.
Also ich bin ja auch neugierig, ich probiere auch sehr gerne Sachen aus, so ist es nicht. Aber es gibt gewisse Sachen, wo ich sage, okay, auch das muss ich jetzt nicht ausprobieren, wie zum Beispiel Krokodilfleisch oder wenn das irgendwie...
Aber warum nicht?
Weiß ich nicht, habe ich irgendwie, habe ich echt Probleme damit.
Was ist mit Pferdefleisch?
Habe ich auch nicht. Letztens war ich hier in München in einem Restaurant, die hatten Pferdefleisch auf der Karte. Nee, kann ich auch nicht essen.
Na, ich würde es nie essen können. Also ja. Ich habe nichts gegen Fleisch essen. Ja. Ich kann Fleisch essen. Rind, Schwein, alles cool. Aber Pferd würde ich sofort sagen, nein. Und ich würde es ja noch nicht mal merken, wenn man es mir gäbe.
Wahrscheinlich würde ich es auch nicht merken, ja. Mhm. Aber also so exotische Sachen wie halt Pferd, Krokodil, Schlange, was noch, Kamel, sowas esse ich nicht. Mhm. Kann ich nicht.
Man fragt sich nur, warum?
Also warum? Er hatte sicherlich auch ein bisschen mit der Kindheit was zu tun halt. Weil wir haben halt dann doch, wenn wir beim Fleisch gegessen haben, war das halt überwiegend Lamm, Ziege, Rind und das war es dann auch eigentlich schon, ja. Und ich glaube schon, und das war immer so, alles andere war für uns immer so, oh nee, und wahrscheinlich hat das damit was zu tun, ja.
Wer kocht denn mal für dich?
Wer für mich
Wer kocht? Traut sich für dich zu kochen?
Mama, wenn sie...
Oder deine ja, Mama. Wo wohnen die eigentlich? Die wohnen in der Türkei, ne?
Ja, also, in München. Oder, also im Winter in München und im Sommer sind sie in der Türkei. Und wenn sie dann in München sind, fahre ich schon öfter sonntags zu ihr nach Hause und dann kocht sie halt. Also sie kocht jetzt nicht irgendwie extra was für mich, sondern sie sagt, es gibt jetzt Kohlrouladen. Hast du Lust? Hunger? Wenn du sagst, ja, dann kriegst du auch ein paar ab. Wenn du sagst, nein, sagst du, ja, okay, finde ich schade, aber musst du wissen.
Sind Kohlrouladen eigentlich ein türkisches Gericht auch? Das klingt so deutsch für mich.
Türkische Kohlrouladen, es ist sehr viel Arbeit, es sind ganz dünn und da steht wirklich die Mama morgens um 5 auf, muss erstmal den Spitzkohl erstmal blanchieren, die Füllung machen, einrollen. Also wir müssen, ja, jetzt darfst du auch nicht vergessen, wir sind eine große Familie. Ja. Wir sind, also wenn alle, sage ich jetzt mal, Sonntag zu den Eltern kommen, sind wir meistens so 15 bis 20 Leute. Und dann muss ich natürlich viele Kohlrouladen einwickeln, ja.
War das eigentlich jemals ein Thema, dass du zum Beispiel auch als Moslem, ne, Schweinsbraten machst? Als jetzt... Also Koch mit türkischen Wurzeln?
Habe ich gemacht, als ich mit 14 in die Lehre ging. Es war ja einfach ein bayerisches Wirtshaus. Klar, da gab es ja auch der Spamfergebraten, Schweinsbraten und so. Also das war aber für mich, ich habe das immer so, oder auch die Eltern, die haben immer gesagt, okay, das ist dein Job, das musst du wissen. Die haben auch gesagt, wenn ihr Schwein essen wollt, wir finden es nicht gut, aber es ist eure Entscheidung. Und klar habe ich mal Schwein probiert und so. Ich habe auch viel damit gearbeitet, damals in meiner Lehrzeit. Aber mittlerweile esse ich kein Schwein eigentlich nicht.
Aber gibt es das bei dir im Restaurant?
Nein, ich habe kein Schwein im Restaurant. Nur wenn ich probieren muss, aus beruflichen Gründen und so, das mache ich schon. Aber also privat esse ich nicht. Eigentlich kein Schwein.
Wann musst du das probieren?
Wie zum Beispiel bei der Küchenschlacht. Wenn ich bei der Küchenschlacht bin,
okay. Ja, genau. Ne? Man könnte auch Rücksicht auf dich nehmen und einfach sagen,
ja, aber da bin ich das. Ja auch so einer, ich habe das ja schon in der Vergangenheit gemacht und ich probiere es, aber ich sag mal so, ich würde im Restaurant nie ein Schwein für mich bestellen.
Welche Rolle spielt Religion in deinem Leben?
Ich bin Religion sehr, ich bin sehr, sagen wir mal so, ich respektiere jede Religion. Also,
du bist ja entspannt.
Ich bin entspannt. Ich habe da, Gottes Willen, ich respektiere jede Religion, egal was es für eine ist. Und auch Menschen, wenn die sehr gläubig sind, respektiere ich auch. Ich habe auch Mitarbeiter, die wirklich streng gläubig sind, Moslem sind. Und die kriegen auch beim Personalessen, wir achten drauf, dass es auch denen gut geht und immer. Und die gehen auch öfter am Tag beten und so. Auch die Zeiten, wir haben ja Respekt davor, wir lassen die in Ruhe. Deshalb ist es mir wichtig. Ich sage immer, lass mich in Ruhe damit und ich lasse jeden in Ruhe damit. Fertig. Jeder muss für sich das selber entscheiden. Ja. Aber ich habe Respekt vor. Also wenn einer das wirklich ausübt oder lebt, alles in Ordnung.
Was machst du heute anders als früher? Denn auch du hattest deine Burnout-Phase mal, ne? Wo du so auf der Überholspur gelebt hast, wo es einfach läuft.
Immer höher, schneller, weiter. Ne? Irgendwann kommt dann, irgendwann kracht das Ganze zusammen. Ja.
Ja. Wann war der Punkt bei dir, als es mal gekracht ist?
Da war ich damals in Hamburg.
Das war in Hamburg.
Ich habe einfach viel zu viel gearbeitet. Ich habe 6-Tage-Woche aufgehabt, jeden Tag 14, 15, 16 Stunden gearbeitet und irgendwann stand ich dann so an der Bar, habe mich mit Stammgästen unterhalten, mit einem Glas Wein in der Hand und dann merke ich, bis mir schwindelig wird. Okay. Und Herzrasen gehabt und lauter solche Sachen. Aber es war keine schöne Zeit. wichtig ist, dass man was dagegen tut. Wichtig ist, dass man das erkennt. Auch da, ich habe dann angefangen, mit Sport zu treiben, mit Menschen zur Zeit zu verbringen, die mir gut tun, die mit mir wirklich ehrlich geredet haben. Das ist wichtig. Dann habe ich die Ernährung umgestellt. Ich habe versucht, länger zu schlafen. Dann habe ich sofort angefangen, noch einen Ruhetag einzuführen. Dann haben wir dann Sonntag, Montag geschlossen gehabt. Mhm. Also ich habe da versucht, mehr ne, Freizeit, sage ich jetzt mal, Zeit in Freizeit zu nehmen, ja, wo ich halt davon auch privat auch profitieren kann.
Und wie hast du das geschafft? Man braucht ja oft jemanden, der einen rannimmt und sagt einfach, pass mal auf. Und wenn es ein Arzt ist oder so, der sagt, pass mal auf, du musst wirklich hier gerade ganz konkret etwas ändern. Wer war das bei dir?
Also tatsächlich war ich auch beim Arzt, aber der konnte mir nicht helfen, nicht so. Ich habe dann gegenüber vom Restaurant hatte ich einen so einen Physiotherapeut, Personal Studio und da gab es den Herrn, den Bernhard, und der hat dann, bin ich dann hin, aber mit dem dann trainiert. Der hat mir gut getan, mit dem habe ich, der war ein bisschen älter und mit dem habe ich viel geredet, ich habe mich auch ihm gegenüber geöffnet. Es ist auch manchmal so, je erfolgreicher du wirst, umso vorsichtiger wirst du auch anderen Menschen gegenüber. Du öffnest dich nicht jedem.
Ja.
Und da war das so, dem konnte ich irgendwie, ich weiß nicht, das war so meine Vertrauensperson. Der hat mit mir viel geredet, der hat dann mit mir auch trainiert, dann hat anschließend mich immer noch 5 bis 10 Minuten massiert und das war süß, so ein bisschen auch so Vaterrolle hat er übernommen, ja. Auch Sachen, wenn ich nicht verstanden habe, hat er mir nochmal erklärt und das hat mir gut getan. Ich habe gemerkt, ey, das tut mir gut.
Ja.
Dann war ich ja am Anfang mal nur 2-mal die Woche dort und irgendwann mal war ich 3-mal die Woche und manchmal bin ich auch wirklich 5-mal die Woche hingegangen, weil das auch wirklich gut, auch wenn es nur eine halbe Stunde war.
Ja.
Also Sport habe ich, Sport, Ernährung und halt viel reden, spazieren gehen, solche Sachen halt. Ja, mal auch mal, wenn du frei hast, rausfahren, einfach mal andere Menschen kennenlernen, andere Sachen sehen, erleben, das tut schon einem gut, ja.
Hat dir das beruflich geschadet dann? Also, dass du plötzlich mehr Zeit auch für dein persönliches Wohlbefinden geopfert hast?
Nee,
muss man da zurückstecken? Oder haben andere die Sachen dann übernommen?
Nein, aber das denkt man immer. Ich habe dann angefangen, dann noch einen Ruhetag einzuführen, also habe ja dann eingeführt und dann war das so, dachte ich, okay, oh, schaffen wir das wirtschaftlich und so, wenn wir dann 6-Tage-Woche aufhaben, haben wir ja mehr Umsatz, als wenn wir 5 Tage haben. Das war überhaupt gar nicht der Fall. Ich habe wirklich danach mit 5 Tagen mehr Umsatz gemacht als vorher mit 6 Tagen. Man denkt immer, der Gast geht da woanders hin. Ja, an dem Tag geht der Gast woanders hin. Aber er kommt halt am Dienstag zu dir. Und das musste ich jetzt lernen. Aber das ist so. Das Leben ist immer ein Lernprozess. Und du musst dafür offen sein. Und wichtig ist, dass du für dich herausfindest, was willst du und was willst du nicht. Und das Gute daran ist, was ich so merke, je älter man wird, das ist vielleicht das einzig Tolle am Älterwerden. Ich werde jedes Jahr immer ruhiger. Ich hab wirklich vor nichts mehr Angst und auch so, wenn ich dann irgendwas sage, okay, ich probiere was aus, wenn es halt scheitert, dann mein Gott, dann scheitert es halt, was soll ich denn machen? Dann ist es halt so. Mhm. Vor 15, 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich Wochen nicht schlafen können, also diese Gedanken, die hätten mich verrückt gemacht.
Ja klar, man wird ruhiger.
Man wird ruhiger.
Auch in deinem Alter könntest du auch nicht mehr in einer Boyband sein.
wer weiß. Boyband, das war eine schöne Zeit.
Okay, mit welchen 2 Köchen würdest du nochmal eine Boyband aufmachen? Für einen guten Zweck.
Ja, aber das sind meine Kumpels, Alexander Kumpner und Frank Rosin. Ja, wer sonst?
Mit denen du schon durch die USA bist.
Ja klar, wir kennen uns ja sehr gut. Jetzt geht ja dieses Jahr weiter. Und
okay. Ja, okay, welchen Song nehmen wir dann? Welchen Song könnten wir covern?
Welchen Song?
Ja,
wir haben ja selber gesungen. Wir können ja mittlerweile singen. Nein, singen können wir nicht. Es ist ja so, ich bringe denen Tanzen bei und der Frank hat eine gute Stimme zum Beispiel. Ja.
Okay.
Der kann echt singen, okay. Ja.
Ja. Aber du hattest eine Boyband früher mal, also hier MC Hammer Style. Also
MC Hammer Style. Also. You can touch this. No. Ja, es war schön. Nein, das war eine tolle Zeit, weil...
Wo war das? Wo seid ihr da aufgetreten?
In München gab es so Freizeitheim und da haben wir dann selber dann getanzt und auch die Schritte uns selber beigebracht. Aber das darf man nicht vergessen. Ich komme aus, also wir sind 7 Kinder aus einer Migrantenfamilie, wo wirklich, also sag ich jetzt mal, der akademische Hintergrund nicht da ist und so. Das heißt, du musst immer gucken, dass du weiterkommst. Jetzt sind auch damals wirklich viele Schulkameraden später auch auf die schiefe Bahn geraten. Ne? So ist es nicht. Haben irgendwann angefangen mit Drogen und so weiter. Ne? Und haben mich auch Blödsinn gebaut. Und bei uns war das so, also ich bin da wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir damals auch da getanzt haben, weil wir haben das war unser Hobby. Wir sind dann immer nach der Schule nach Hause, gegessen, Hausaufgaben gemacht und sofort ins Freizeitheim und haben Musik gehört. Also wir waren da so vertieft, 3-4 Jahre, dass wir gar keine Zeit hatten, auf irgendwie blöde Gedanken zu kommen. Und das fand ich gut, ja. Das war gut, weil sonst, wir haben auch mal außerhalb von München gewohnt, in so einem, sag ich jetzt mal, so einem sozialen Brennpunkt und so. Wenn du da, sag ich jetzt mal, ein paar Jahre früher dahin kommst und falsche Freunde kennenlernst, kannst du da schon schnell, der Schuss kann schnell nach hinten losgehen.
So, dann wollen wir noch vielleicht ein Gericht hier aus dem Mediterranen Express, die wirklich schnellen Gerichte mit 30 Minuten, 5 bis 7 Zutaten. Was war das erste Gericht, was für dich sofort feststand, dass es ins Buch kommt?
Boah, das erste Gericht, was, wo ist das Buch?
Weißt du was, ich hatte das Buch nur digital.
Ja, zeig mal her.
Nein, ich krieg's gerade nicht auf, weil ich keine Internetverbindung
habe. Oh, scheiße.
Habe. Ding hat sich wieder runtergeladen.
Ach du Scheiße.
Ja, und er sagt, sie haben keine Internetverbindung.
Welches nimmer denn? Octopus. Ja, Octopus ist zu speziell.
Octopus
müssen irgendwas Einfaches machen.
Ist wirklich speziell.
Dann machen wir doch die Aubergine-Tomatensuppe, die ist so gut.
Super, okay. Aubergine-Tomatensuppe.
Aubergine-Tomatensuppe mit Sesam, weil Aubergine, das ist so absurd, ne? Ich habe Allergie auf Aubergine, aber koche damit sehr, sehr gerne. Und die Kombination mit Tomaten und Sesam ist wirklich eine super Kombi und geht auch schnell. Hat auch ein bisschen was mit meiner Kindheit was zu tun, weil wir Auberginen und Tomaten immer im Garten hatten.
Ja.
Und Mama hat auch Auberginen getrocknet, Auberginen gefüllt, Auberginen-Suppe gemacht, Auberginen-Ragout gekocht. Das war so ein Gericht, wenn du so mediterran, also es war so, als wir dann gesagt haben, wir machen schnelle mediterrane Küche, und schließe ich dann die Augen und sage, okay, wenn du im Pago in unserem eigenen Garten bist, welche Produkte oder welche Lebensmittel siehst du da im Garten? Und das ist schon, und so entstehen halt dann auch wieder Ideen und neue Sachen, ja.
Ali, hör mal, danke hier für die kleine schöne Stunde, die wir zusammen gehabt haben.
Ist sie schon vorbei?
Ja.
Mein
Gott. Wir sind hier, 1 Stunde 8 Minuten.
Krass.
Ja, oder? Ey, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, oder?
Ey, Wahnsinn. Sehr sympathisch.
Willst du sehen. Dann dir danke, toi 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 auf jeden Fall. Was ist das Nächste, was du machen wirst? Du gehst jetzt wahrscheinlich ins Restaurant?
Jetzt gehe ich ins Restaurant und zwar nicht ins Pago, sondern ins Peramese.
Ja.
Na, da sage ich mal schnell den Gästen Hallo. Dann muss ich ins Pago, weil morgen habe ich Kochkurs. Also im Pago muss ich die ganze Ware nehmen, rüber in die Kochschule fahren, alles dort verräumen. Und dann nehme ich mein Kind, der muss heute zum Arzt, der muss ja noch zum Arzt und dann gehe ich ins Restaurant und bin am Abend im Restaurant.
Wie wichtig ist der Stern für dich? Man muss ja auch jetzt den Stern immer behalten.
Also Stern, ich habe in Hamburg einen Stern gehabt und für mich ist es jetzt nicht mehr so wichtig. Ich habe lieber einen in der Garage, der ist auch nicht schlecht. Oh. Nein.
Das ist gut.
Nein, aber das ist gut.
Das ist gut, Ali.
Ja, ich habe schon verstanden. Nee, aber...
Nicht, dass ich es könnte. Also.
Ganz ehrlich, ich koche für meine Gäste. Ich möchte, dass meine Gäste zufrieden sind, glücklich sind und dass mein Geschäft funktioniert. Und wenn der Stern da ist, ist schön, nehme ich sehr gerne an. Das ist auch eine tolle Auszeichnung. Aber in erster Linie koche ich ja nicht nicht nur für Kritiker, sondern eher für meine Gäste.
Ja. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall die Gurkensuppe machen, die kalte.
Probier's mal.
Natürlich.
Bitte, mach das mal. Aber warte noch ab, es ist noch nicht heiß genug. So ab 30 Grad machst du das mal und dann kannst du mir ein Foto schicken.
Was ist mit einer Brennnesselsuppe, die mich damals so abgeschreckt hat? Brennnesselsuppe? Kennst du so etwas? Hast du mit Brennnessel gekocht schon?
Nee, kalte Brennnesselsuppe kenne ich nicht. Deswegen verstehe ich dich ja auch.
Ja, ja.
Aber probier's lieber mit einer Gurkensuppe.
Das mache ich. Mediterran Express, so heißt das neue Buch mit den schnellen Gerichten. Dann danke für heute und bis die Tage wieder.
Danke.
Talk mit Thies.